Ja, ihr Lieben, heute gibt es mal wieder eine bisschen andere Predigt. Hatten wir letztes Mal auch schon ein bisschen anders. Ich bin im Internet auf ein YouTube-Video gestoßen mit einer Vorlesung von Tim Mackey. Ich hoffe, dass man ihn so richtig ausspricht. Und Tim Mackey ist Amerikaner, hat einen Doktor in Theologie, war Professor an einem theologischen Seminar und Pastor einer lokalen Gemeinde. Und jetzt arbeitet er mit anderen zusammen am sogenannten Bible Project, also am Bibelprojekt. Und da fährt das Team so einen kreativen Ansatz, biblische Inhalte modern visualisiert für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Und wir hatten ja gesagt, dass wir zunächst das Thema Reich Gottes hier besprechen wollen, nochmal so ein paar Grundlagen legen, bevor wir uns dem Korintherbrief zuwenden. Und besonders wollen wir natürlich das Reich Gottes Verständnis, was wir in der Vineyard haben, mit dem schon jetzt und noch nicht. Aber ich finde, was Tim Mackey da sagt, ist auch so viel Reich Gottes, dass es einfach spannend ist. Also es ist einfach interessant, nochmal eine andere Perspektive zu kriegen. Und ich finde seine Botschaft sehr überzeugend. Es geht nämlich darum, worum geht es denn in der Bibel als Ganzes? Ja, worum geht es eigentlich in der Bibel? Was würdet ihr so sagen? Sagt mal spontan, was ist das Thema? Wenn ihr nur so einen Satz sagen dürft, was ist das Thema der Bibel? Heilsplan Gottes? Die Beziehung einzelner Menschen zu Gott? Gott stellt sich vor. Gott baut sein Reich. Liebe. Nächstenliebe. Achso, sorry. Das Wesen Gottes, ja. Ja, alles gute Ideen. Ihr werdet gleich hören, was Tim Mackey dazu sagt. Am Ende, wenn wir seine Perspektive auf die Bibel verstanden haben, dann haben wir tatsächlich so eine ganz überzeugende, in sich geschlossene Geschichte, die sehr leicht ist, mit unseren Nachbarn und Freunden und nichtchristlichen Menschen, mit denen wir zu tun haben, zu teilen. Ja, also es ist sozusagen auch ein bisschen evangelistisch ganz am Schluss. Und weil Tim Amerikaner ist und das YouTube-Video natürlich alles auf Englisch war und nicht jeder hier mal eben alles so auf Englisch nachvollziehen kann, habe ich mir erlaubt, das zu übersetzen und nicht einfach gesagt, ja, da gibt es die Website, hört da mal rein. Ja, ich gebe euch gerne den Link, wer will, kann sich das gerne im Original nochmal anhören. Aber ich habe das jetzt übersetzt, zusammengefasst, bereinigt, ein bisschen was von mir reingebracht, ist aber immer noch hauptsächlich sein Talk. Ja, also ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Es fängt damit an, dass Tim Mackey sagt, wenn man Leute auf der Straße in Amerika fragt, worum geht es beim Christsein? Ja, was denkt ihr? Was macht Christen aus und worum geht es in der Bibel und so? Was denkt ihr? Und dann kommt eine immer ähnliche Geschichte raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass in Deutschland, zumindest in der älteren Generation, auch so eine ähnliche Geschichte rauskommen würde, wenn man die Leute fragt, was denkt ihr, was Christen glauben? Und zwar denken sie, jetzt kommt diese fantastische Tafel hier ins Spiel, habe ich ja vorbereitet. Sie denken, es gibt den Planeten Erde, ja, da auf dem leben wir alle, ich und alle anderen Menschen, eben die Christen und auch die Nichtchristen, alle leben wir auf der Erde. Und wir leben unser Leben, ja, und irgendwann ist unser Leben zu Ende. Und dann kommt es darauf an, waren wir gut oder böse, ja, haben wir Gutes getan oder Böses getan und hatten wir die richtige Vorstellung von Jesus oder hatten wir die falsche Vorstellung von Jesus. Und je nachdem, wie das ist, entscheidet Gott dann an diesem Punkt, okay, du kommst in den Himmel oder du kommst in die Hölle. Das ist das, was Menschen denken, wie Christsein funktioniert. Und wir Christen, wir versuchen natürlich dann immer so hauptsächlich so oberhalb der Linie, ne, dass wir immer bei den Guten sind. Aber natürlich fallen wir auch mal, dann sind wir auch mal ein bisschen unterhalb. Aber wir hoffen eben, dass am Ende wir genug oberhalb der Linie waren, dass Gott sagt, ja, du darfst in den Himmel und die anderen in die Hölle. So denken die anderen. Ja, also nicht unbedingt mein Glaube, aber das ist das, was die Menschen sich vorstellen, wie Christsein funktioniert. und worum es da geht und worum es in der Bibel geht. Und vielleicht denkt ja auch der eine oder die andere von euch, naja, das glaube ich schon auch, dass man die richtige Vorstellung von Jesus haben muss, dass man irgendwie sich bekehrt haben muss, sonst kommt man halt nicht in den Himmel, sondern in die Hölle. Ja? Und wenn man dann weiter die Leute fragt, was ist denn Himmel und Hölle? Ja, was ist denn das überhaupt? Dann wissen die meisten schon, dass das nicht jetzt konkrete Orte sind, sondern, naja, Himmel ist dann irgendwie sowas so mit Hafen und Gesang in der Gegenwart Gottes, so irgendwie was mit Engeln und so. Und die Hölle ist irgendwie so eine Art unterirdische Folterkammer, wo Gott oder der Teufel Menschen sadistisch quält. Ja, das sind so die generellen Vorstellungen in der westlichen Welt, wie das alles so ist. Und sie glauben das natürlich selber alles nicht, aber sie denken, dass es das ist, was wir glauben. Ja? Und das ist, sagt Tim Mackey nun, eine falsche Vorstellung. Ja, es ist einfach falsch. Das Hauptproblem mit dieser Geschichte ist die Bibel selbst, weil sie etwas anderes erzählt. Und das andere Hauptproblem damit ist das tatsächliche Leben und Lehren von Jesus. Der sagt nämlich auch was anderes. So wie die Geschichte da erzählt wird, ja, ist sie voll von Halb- oder Viertelwahrheiten. Und um uns von diesen Halbwahrheiten aus dem Gedankenmodell zu befreien und zur Wahrheit zu kommen, müssen wir die Bibel eben nochmal mit einer neuen Perspektive lesen. Und das tun wir jetzt. Wir wissen ja alle, dass das Wort Evangelium gute Nachricht oder frohe Botschaft, auf Englisch Gospel, bedeutet. Was ist denn nun die gute Nachricht, die frohe Botschaft der Bibel? Wenn ihr einen Vers sucht, der uns darüber Auskunft gibt, dann werdet ihr zum Beispiel im Markus-Evangelium fündig. Gleich am Anfang, Markus Kapitel 1, Vers 1, da steht. Ja, das kommt gleich. Erst steht da, dies ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist der erste Vers. Dies ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist also eine gute Textstelle, wenn man wissen will, worum geht es hier eigentlich in diesem Buch. Und es geht um die gute Nachricht, die rettende Botschaft von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Es geht um die gute Nachricht von Jesus. Darum geht es in der Bibel. Das war Vers 1. Wenn diese Vorstellung da richtig ist, ja, wenn es nachher um Himmel und Hölle und so geht, dann wäre das ja jetzt, wenn das das Wichtigste ist, mal mindestens Vers 2. Ja, da müsste es jetzt irgendwie um Himmel und Hölle gehen. Und das tut es aber nicht. Denn was steht im zweiten Vers? Ich lese vor. Alles begann so, wie es der Prophet Jesaja angekündigt hatte. Gott spricht, ich sende dir meinen Boten voraus, der dein Kommen ankündigt und dir den Weg bereitet. Jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Markus verbindet also das Thema frohe Botschaft von Jesus erst einmal mit einer Geschichte, die schon vorher angefangen hat. Das ist also so, als würde man im Markus-Evangelium so in so einen Strom, in so einen Fluss reinspringen und da ist schon vorher von der Quelle immer was gekommen und ich stehe jetzt da plötzlich drin, Jesus, ja, und dann geht es aber auch noch irgendwie weiter. Und die gute Nachricht von Jesus hat also irgendwas damit zu tun, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Und das wiederum hat was mit der Geschichte des Volkes Israel zu tun. Wir erinnern uns. Gott hat das Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit, es kam ins gelobte Land und es hat da dann aber irgendwie alles ziemlich verrissen, also wurden sie wieder rausgeworfen und kamen ins babylonische Exil. Der Prophet Jesaja sagt nun, dass auf der anderen Seite vom Exil und Babylon danach wird Gott persönlich zu seinem Volk zurückkehren. Er wird auf der Straße durch die Wüste kommen und er wird vorher einen Boten vorausschicken. Ich lese mal Jesaja 40, die Verse 3 bis 5. Hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen. So hat er es selbst es angekündigt. Also das, was Jesaja angekündigt hat, das wird jetzt in Jesus Realität. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen. Das ist die gute Nachricht über Jesus, den Sohn Gottes, dessen Kommen von Johannes dem Täufer in der Wüste angekündigt wurde. Was die Bibel mir hier durch Jesaja sagt, ist, dass Gottes Versprechen zu kommen und sein Volk zu retten mit Jesus eingelöst wird. Jesus ist die Erfüllung des Versprechens, dass Gott kommt. Das ist die gute Nachricht. In Jesus kommt Gott. Und ich lese jetzt mal Vers 14 und 15 im ersten Kapitel von Markus. Da steht: Nachdem Johannes der Täufer von König Herodes verhaftet worden war, kam Jesus nach Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkünden. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Also, wenn ihr mal ein Zitat braucht, was denn Jesus selbst als die gute Nachricht bezeichnet, dann ist das dieser Vers. Ja, die gute Nachricht, die rettende Botschaft von Jesus ist, jetzt ist die Zeit gekommen. Etwas ist jetzt hier oder ganz nah, und zwar das Reich Gottes. Jesus sagt, glaubt an diese rettende Botschaft. In Jesus' Augen scheint es also so zu sein, dass die Geschichte, die die Bibel erzählt und was er ist und wozu er gekommen ist und die gute Nachricht überhaupt nicht darum gehen, dass wir irgendwo hingehen, Himmel oder Hölle, sondern es geht darum, dass Gott hierher kommt auf die Erde. Es geht also um etwas, was Gott hier tut. Und das ist laut Jesus die gute Nachricht. Wenn wir uns also nochmal angucken, was die Leute über die Bibel und das Christsein und so weiter denken, dann entdecken wir den Fehler. Es geht nicht um diese ich-zentrierte Botschaft. Ja, es ist keine ich-zentrierte Geschichte. Es geht nicht um mich und was ich Gutes oder Böses tue und was ich über Jesus glaube oder nicht glaube. Und Gott weist mir dann am Ende nur noch lediglich einen Platz zu, so ja, Himmel oder Hölle. Ja, sondern das ist nicht das Evangelium, die gute Nachricht. Das ist definitiv nicht die Geschichte, die die Bibel erzählt. Die Geschichte, die die Bibel erzählt, geht um Gott und darum, was Gott in unserer Welt tut. In der Geschichte der Bibel geht es nicht zentral um mein Verhalten, sondern es geht um Gottes Aktivität und Gottes Ziele und was Gott in unserer Welt durch Jesus tut. Und das ist die gute Nachricht für unsere Welt. Es geht also um Gottes Königreich, seine Regentschaft, seine Herrschaft, die jetzt in der Person von Jesus, seinem Sohn, angebrochen ist. Das bedeutet, dass Jesus hier ist, um sich um irgendein ganz bestimmtes Problem zu kümmern. Und Jesus wird dieses Problem lösen, durch das, was du dann auf den nächsten Seiten des Markus-Evangeliums lesen wirst. Das ist die gute Nachricht. Und das ist eine ganz andere Geschichte als das, was ich da angemalt habe. Es geht also um das Königreich Gottes. Davon spricht Jesus sehr oft. Wenn ihr mal das Matthäus-Evangelium lest, dann seht ihr, dass Jesus das Königreich Gottes oft auch das Himmelreich nennt. Reich Gottes, Himmelreich, Jesus benutzte beide Ausdrücke. Das Königreich Gottes oder das Himmelreich ist nicht ein Ort, an den du gehst, nachdem du stirbst, sondern es ist etwas, das in Jesus angebrochen ist. Und ich zeige euch jetzt ein Video von diesem Bible Project, von dem Bibelprojekt, das Tim Mackey mit einem Freund gemacht hat. Und da wird das alles nochmal bildlich sozusagen zusammengefasst und dargestellt. Den Ton drehen wir weg und ich spreche einfach auf Deutsch darüber, was es da zu sagen gibt. Ich hoffe, dass ich das gut hinkriege. Es ist in dem Video eigentlich immer so Frage-Antwort-Spiel. Da fragt immer einer und dann gibt Tim Mackey immer die Antwort. Aber das kommt in der Übersetzung hoffentlich verständlich rüber. Also, jetzt ist die Technik gefragt, dass wir dieses Video sehen. Und warte, gib mir noch schnell eine Chance, die Zettel hier richtig zu haben. Ah. Einen brauche ich noch. So. Also. In der Bibel ist die Vorstellung eine Art, darüber zu sprechen, was Gottes Raum ist, sein Reich, der Himmel, und was unser Raum ist, unser Reich, Erde. Lebe ich schließlich. Da gibt es Bäume, Flüsse, Berge, ja, aber mein Verständnis von Gottes Reich, von seinem Raum, das ist ein bisschen verschwommener. Aber die Bibel gibt uns Bilder, die uns zeigen, wie Gottes Raum aussieht, auch wenn wir das eigentlich nicht wirklich verstehen können. Das ist ja nicht erfassbar, Gottes Reich. Wir haben also zwei ganz verschiedene Arten von Räumen. Sie sind in ihrem Wesen unterschiedlich, aber etwas ist sehr interessant. In der Bibel sind diese beiden Räume nicht immer klar voneinander getrennt. Stell dir also Himmel und Erde als verschiedene Dimensionen vor, die manchmal an einem konkreten Ort überlappen können. Wir reden ja oft davon, dass wir nach dem Tod in den Himmel kommen, aber dieser Vorstellung, dass sich Himmel und Erde überlappen können, darüber sprechen wir eher selten. Und das ist irgendwie verrückt, denn diese Vereinigung von Himmel und Erde ist doch genau die Geschichte, um die es in der Bibel geht. Wie sie einst komplett vereint waren und dann auseinandergetrieben wurden. Und Gott jetzt versucht, sie wieder zusammenzubringen. Also, wir gehen mal an den Anfang zurück, als Himmel und Erde noch komplett eins waren. So wird der Garten Eden beschrieben in der Bibel. Der Garten Eden war der Ort, wo Mensch und Gott perfekt zusammenlebten. Es gab keine Trennung. Die Menschen haben partnerschaftlich mit Gott diese Welt ausgebaut, damit sie blühen kann. Aber wir Menschen wollten es irgendwie anders machen. Wir wollten, dass Gott rausgeht und wir eine Welt außerhalb von ihm bauen können. Jetzt gab es plötzlich zwei Räume und die Bibel hat viele verschiedene Wörter dafür, um diese Räume zu beschreiben, um sie klar voneinander zu trennen. Da ist einmal dieses böse Zeitalter oder die Welt und auf der anderen Seite Gottes Reich oder das Himmelreich. Aber diese beiden Räume können dennoch überlappen. In der Vineyard-Bewegung würden wir sagen, dass das Reich Gottes oder das Himmelreich in unsere Welt hineinbricht. Wie geht das? Dafür müssen wir über Tempel reden. In der biblischen Welt erfährt man Gottes Gegenwart, indem man in einen Tempel geht. Dort begegnen sich Himmel und Erde. Es gibt zwei Arten von Tempeln, die in der Bibel beschrieben werden. Der eine ist die Stiftshütte, die Mose gebaut hat. Das war eigentlich ein Zelt. Und das andere ist ein riesiges Gebäude, was König Salomo gebaut hat. Und diese Tempel waren mit Obstbäumen und Blumen geschmückt, mit Bildern von Engeln und mit viel Gold und Juwelen und so weiter. Und sie waren so geschaffen, dass du das Gefühl hattest, wieder zurück in den Garten zu gehen. In der Mitte des Tempels war ein Ort, der das Allerheiligste genannt wurde. Das war sozusagen der Hotspot von Gottes Gegenwart. Da hätten wir also wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Aber der Tempel schafft ein Problem. Gottes Raum ist voll mit seiner Gegenwart, mit seiner Güte und Gerechtigkeit und Schönheit. Aber der Raum des Menschen, der ist voller Sünde und daraus resultierender Hässlichkeit. Wie können diese beiden Räume sich überlappen, so unterschiedlich sind und miteinander in Konflikt stehen? Dieses Problem wurde durch Tieropfer gelöst. Die Idee dahinter war, dass das Tieropfer die Sünde absorbiert, wenn das Tier an deiner Stelle stirbt. Ja, die Sünde geht auf das Tier über und dann bist du frei von der Sünde und das Tier stirbt dann an deiner Stelle und dadurch wird ein sauberer, ein gereinigter Ort geschaffen und jetzt bist du frei, gereinigt, den Tempel zu betreten und in Gottes Gegenwart zu kommen. Das hieß, wenn ich damals ein Israelit war und in Jerusalem lebte, hatte ich die Chance, in Gottes Gegenwart zu kommen. Aber die Geschichte der Bibel geht doch um den ganzen Himmel und die ganze Erde, die wieder vereint werden. Und galt nicht nur damals, sondern auch heute und in der Zukunft. Wie lässt sich das vereinbaren? Dafür müssen wir ein bisschen weiter vorblättern in der Geschichte, bis wir zu Jesus kommen, im Johannesevangelium. Da wird die Behauptung aufgestellt, dass Gott in Jesus Mensch wurde und unter uns wohnte. Genau gesagt steht da, er zeltete unter uns, hat also seine Stiftshütte unter uns aufgestellt. Was Johannes hier also feststellt, ist, dass Jesus ein Tempel ist. Er ist der Ort, an dem Himmel und Erde vereint sind. Das Interessante an Jesus ist, dass er nicht in dem sicheren, gereinigten Raum geblieben ist, in dem himmlischen Raum, sondern er läuft auf der Erde rum und verbringt Zeit mit Sündern. Er heilt die Kranken und vergibt Menschen ihre Sünden. Was er da macht, könnte man so beschreiben, er erschafft lauter kleine himmlische Inseln, wo Menschen in der Gegenwart Gottes sein können. Und das tut er da draußen, inmitten von Sünde und Tod in dieser Welt. Dabei erzählt er allen, dass das Reich Gottes ganz nah herbeigekommen ist und jetzt da ist. Und seinen Nachfolgern sagt er, sie sollen regelmäßig dafür beten, Gottes Reich komme, sein Wille geschehe, hier auf der Erde, genauso wie im Himmel. Nun fühlten sich damals einige Menschen von Jesus bedroht. Sie bringen ihn um und das scheint den ganzen Plan in der Geschichte Himmel und Erde wieder zusammenzubringen, kaputt zu machen. Da müssen wir wieder ein bisschen zurückgehen in der Geschichte von Jesus und zwar an die Stelle, wo Johannes der Täufer Jesus sieht und sagt, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Jesus wird also nicht nur als der Tempel gesehen oder beschrieben, sondern auch als das Opfer, das im Tempel gebracht wird. Das Kreuz ist also der Ort, an dem Jesus die Sünde aufnimmt, so wie es vorher die Opfertiere getan haben, sodass ein gereinigter Ort entsteht. Aber der ist jetzt nicht begrenzt, wie der Ort, den die Tieropfer gebracht haben, sondern Jesus' Opfer hat die Kraft, sich immer weiter auszubreiten und immer wieder an vielen Stellen Himmel und Erde zu vereinigen. Das ist ja alles gut und schön, fragt jetzt der andere. Aber was passiert denn, ich habe da noch eine große Frage. Was passiert denn nun, wenn ich sterbe? Fliege ich dann einfach rüber in den Raum von Gott? Also komme ich einfach zu Jesus in den Himmel geflogen? Im Neuen Testament gibt es ein paar Stellen, die etwas darüber sagen, was passiert, wenn wir sterben. Zum Beispiel am Kreuz sagt Jesus, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Das ist aber nicht das Zentrale der biblischen Geschichte. Das Zentrale ist, wie Himmel und Erde wieder vereint werden durch Jesus und wie sie eines Tages wieder komplett sein werden, wenn Jesus wiederkommt. Das steht in der Offenbarung und da gibt es dieses Bild vom Garten Eden, der jetzt als eine Stadt dargestellt wird. Wenn das neue Jerusalem oder das neue Eden kommt, ist das Zeitalter von Sünde und Tod zu Ende, weil die ganze menschliche Geschichte in der neuen Welt erlöst sein wird. Das Reich Gottes und das Reich der Menschen sind wieder komplett vereint. So, und jetzt muss ich hier aufdecken, was ich euch vorher verborgen habe. Ne, da haben wir nochmal dieses Bild, Himmel und Erde, die sich überlappen. Und das soll aber transformiert werden zu Himmel und Erde wieder in kompletter Einheit. Das ist das, worum es geht. Tim Mackie sagt jetzt also, mein Punkt ist, dass die Bibel die Geschichte erzählt, wie Himmel und Erde auseinandergerissen wurden. Aber das war nicht Gottes Wille, sondern da ist was schiefgelaufen. Eigentlich will Gott mit uns gemeinsam partnerschaftlich die gute Schöpfung regieren, mit uns, diesen würdevollen, nach seinem Ebenbild geschaffenen menschlichen Wesen. Wir haben gesehen, dass das schief ging. Nicht, weil Gott irgendwas falsch gemacht hätte von seiner Seite aus, sondern weil im Innern der Menschen etwas falsch gelaufen ist. Da war dieser Drang, nicht Gottes Definition von Gut und Böse zu vertrauen, sondern Unabhängigkeit, Autonomie zu ergreifen und Gut und Böse so zu definieren, wie wir es gut finden, sodass es uns in den Kram passt. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, warum die Vorstellung der Leute vom Christentum falsch ist, was da oben immer noch zu sehen ist. Wenn man den allerersten Satz in der Bibel liest, ja, dann steht da, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Kennt ihr alle, ne? Am Anfang schuf er Himmel und Erde. Wichtig ist, was steht da nicht? Da steht nicht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Hölle. Wo oder was auch immer die Hölle ist, Gott hat sie nicht erschaffen. Was Gott gemacht hat, sind Himmel und Erde. Und was denkt Gott darüber? Es ist sehr gut. Ja? Also kommt das, was auch immer die Hölle ist, erst später dazu. Und mit der Geschichte sind wir alle vertraut. Die Hölle oder das Böse oder die Sünde, die Bibel hat da viele Worte, ist etwas, was die Menschen erschaffen haben. Bei Jakobus steht im 3. Kapitel, dass durch unsere Zunge, also durch das, was wir reden, eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit entstehen kann, dass wir tödliches Gift verbreiten können, wenn wir unsere Mitmenschen verfluchen. Wir Menschen, die wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, wir können mit Worten etwas erschaffen, das Gute und das Böse. Wir sind es, die die Hölle auf Erden erschaffen und wir sind es, die anderen Menschen die Hölle auf den Hals hetzen. Menschen tun das, nicht Gott. Das heißt, jetzt muss ich noch mal was malen. Die Hölle kommt durch die Menschen auf die Erde und nicht vom Himmel. Ja, die ist nur auf der Erde. Und Gott hasst die Hölle. Die Geschichte der Bibel ist die Geschichte von Gott, der die Welt heilen will und die Hölle von der Erde entfernen will. Auf Englisch ist da so ein schönes Wortspiel, was Tim Mackie sagt. Er sagt, God wants to get the hell out of earth. Ja, yeah, he wants to get the hell out of earth. Das ist so ansatzweise im Deutschen, Gott will auf Teufel komm raus aus der Erde. Ja? Die Geschichte der Bibel ist also folgende. Gott hasst die Hölle, denn in der Hölle geht es darum, dass Egoismus und Böses entfesselt werden und das würdevolle, nach Gottes Ebenbild geschaffene menschliche Wesen zerbrochen und zerstört werden. Das ist es, was die Hölle ausmacht. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir vom 3. bis 11. Kapitel die Geschichte vom sogenannten Sündenfall. Da ist es passiert. Menschen entfesseln die Hölle auf Erden und Gott hasst das, weil er seine gute Schöpfung liebt und weil er die Menschen liebt, die nach seinem Ebenbild geschaffen wurden. Das ist die Geschichte, die die Bibel erzählt. Als Jesus auf die Erde kommt, bringt er die gute Nachricht, dass die Zeit gekommen ist, dass jetzt der Himmel in die Erde eindringt und sich dem Bösen entgegenstellt. Wenn ihr einfach mal das Markus-Evangelium lest, was werdet ihr sehen, was Jesus tut? Ihr werdet sehen, wie Jesus die Hölle und ihre katastrophalen Folgen für die Menschheit konfrontiert. Er tut das in der Art, dass er böse Geister austreibt, die Menschen besetzt haben. Jesus konfrontiert den Zusammenbruch menschlicher Beziehungen. Und lest mal im Matthäus-Evangelium und guckt euch an, wie Jesus über die Hölle spricht. Jesus hasst die Hölle und er hasst, was die Hölle Menschen antut. Er hasst auch, wie das Böse Menschen auf einen bestimmten Weg führt. Und ich komme jetzt mal mit einem konkreten Beispiel. Ja, das ist auch von Tim Mackey. Ich denke, wir sind uns alle einig, und Jesus wäre auch mit uns einig, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern für Geld falsch und böse ist. Ja, das ist eine Plage, eine Höllenfeuerplage auf unserer Welt. Manchmal nennen wir das so ein bisschen beschönigend Menschenhandel, damit wir uns mit der harten Realität, die dahinter steckt, nicht beschäftigen müssen. Aber grundsätzlich hassen wir das. Wir wollen keinen sexuellen Missbrauch und für Geld und Menschenhandel und all das. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das aus unserer Welt verschwindet. Und das will jeder, außer denen, die damit Geld verdienen. Aber ja, wir hassen das. Das soll aus unserer Welt verschwinden. Und Gott hasst Menschenhandel auch. Und Jesus hasst Menschenhandel. Und er nimmt das Problem aber jetzt tatsächlich noch viel ernster, als wir es tun. Denn wir wollen lediglich den Menschenhandel abschaffen. Aber Jesus will das Verlangen, die Lust dahinter aus seiner Welt eliminieren. Er spricht über die Wurzel des Verlangens, dass Menschen andere Menschen für ihre persönliche Befriedigung benutzen und konfrontiert diese Wurzel. Jesus nimmt also das Böse viel ernster, als wir es tun. Wir gucken uns in der Welt um und sehen die verheerende Verwüstung durch Rassismus und Völkermord und wir wollen das aus unserer Welt haben. Jesus will das auch aus seiner Welt haben, aber er nimmt das eben viel ernster als wir. Er will nämlich nicht einfach nur Rassismus und Völkermord abschaffen. Er will, dass Stolz und Verachtung und Wut aus den Menschenherzen entfernt werden. Völkermord und Rassismus und Menschenhandel, das sind verheerende Höllenplagen, die unsere Welt zerstören, aber sie werden von diesen kleinen Funken tief verwurzelter Verdrehungen des menschlichen Herzens und Denkens entzündet. Und Jesus will die Hölle aus seiner Welt entfernen und er will die Hölle aus dir entfernen. Das ist die gute Nachricht. Und das ist wirklich eine gute Nachricht, aber andererseits auch ein zweischneidiges Schwert. Denn ich will ja, dass Gott das Böse aus der Welt entfernt, aber ich will, dass er das Böse entfernt, ohne mich dabei aus der Welt zu entfernen. Ja? Die harte Wahrheit von Jesus lautet aber, wir haben den Feind kennengelernt und der lebt jetzt in uns. Ja? Der kommt aus unseren Herzen. Das ist jetzt nicht gerade die beste Nachricht, die wir da zu hören kriegen. Und gleichzeitig ist sie das, denn es kommt sehr darauf an, wer es sagt. Wenn jemand die Möglichkeit hat, dich mit einem Maschinengewehr umzumähen, ja, dann ist es schlechte Nachricht, wenn dieser Mensch dich für deinen Feind hält. Ja, weil dann wird er das tun. Er wird dich ummähen. Wenn aber ein Chirurg mit einem Messer in der Hand auf dich zukommt und sagt, ich kann etwas lebensgefährliches, giftiges aus deinem Körper entfernen, aber dafür muss ich dich aufschneiden, dann sind das gute Nachrichten. Wird es wehtun? Ja. Das ist die Geschichte der Bibel. Jesus ist wie der Chirurg, der etwas Giftiges, Lebensgefährliches aus unserem Leben herausschneiden will, denn Jesus nimmt das Böse viel ernster, als wir es tun. Wie heilt uns Jesus, der große Heiland, und kriegt die Hölle oder das Böse aus uns raus? Lest das Markus-Evangelium. Jesus lebt ein höllenfreies Leben und er zeigt uns, was ein menschliches Leben ist. Er ist nicht nur ein Beispiel für uns, er ist auch ein Beispiel von uns. Gott wurde Mensch, damit wir sehen, welche Art menschliches Leben er für uns gedacht hatte, wozu wir eigentlich berufen sind und worin wir aber leider immer wieder versagen. Wir sind zu einem höllenfreien Leben berufen, einem Leben, das nur gibt, das nur liebt, das nur auf andere ausgerichtet ist. Jesus lebt das vor. Aber sein Handeln ist anstößig, skandalös und widerwärtig für die Leute in seiner Umgebung. Die Sachen, die er aus Menschen austreibt, wie er Menschen anprangert für ihre religiöse Scheinheiligkeit und ihren Stolz, ihre Wut und ihren Zorn, das alles erregt Anstoß. Und das ist das Paradoxe, das Widersinnige an der guten Nachricht. Wir haben Gottes wunderbare Welt durch die Hölle, die wir erschaffen haben, ruiniert. Aber Gott liebt so sehr und hat sich dieser gefallenen Welt so sehr verschrieben, dass er der Hölle erlaubt, ihn zu überwältigen und ihn zu zerstören, um uns zu retten. Er erlaubt der Hölle, die wir erschaffen haben, ihre Macht auf ihm zu erschöpfen. Das ist der Moment des Kreuzes. Ihr habt es gleich geschafft. Der Moment des Kreuzes ist die Heilung, der Tod und die Wiederauferstehung von Jesus und der Tod und die Wiederauferstehung unserer Welt. In Jesus' Tod erschöpft sich die ganze Katastrophe der menschlichen Geschichte und ihre Konsequenzen, also die Sünde und das Böse. Aber weil Gott seine Welt so sehr liebt, mit ihren gefallenen, zerbrochenen menschlichen Wesen, die nach seinem Ebenbild geschaffen sind, lässt er nicht zu, dass die Hölle das letzte Wort hat. Die Auferstehung von Jesus ist der Moment des neuen Lebens. Sie ist ein Moment, der von Gottes Liebe und ewiger Verbundenheit mit unserer Welt spricht. Die Auferstehung von Jesus symbolisiert dieses Angebot einer höllenfreien Existenz, eines höllenfreien Lebens jetzt und in Zukunft. Also tut Buße, kehrt um und glaubt die gute Nachricht. Gott will die Hölle aus dir entfernen. Und das ist die beste Nachricht, richtig? Das ist die beste Nachricht, die man sich vorstellen kann. Und gleichzeitig ist es auch eine schwere Botschaft, weil das Entfernen der Hölle mit Schmerzen verbunden ist. So, wie endet aber nun die Geschichte der Bibel? Wir hatten ja im Video gesehen, dass Himmel und Erde am Ende wieder zusammenkommen, was da so ganz rechts ist, und dass alles wieder vereint ist. Aber über die Hölle hat das Video ja gar nichts gesprochen. Wo geht denn die Hölle eigentlich hin? Die muss ja auch irgendwie aus unserer Welt raus. Und wenn wir uns die letzte Seite der Bibel angucken, was steht denn da, wo die Hölle ist? Das finde ich so schön. C.S. Lewis hat gesagt, die Hölle ist Gottes Denkmal für die menschliche Würde und Wahlfreiheit. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Die Hölle ist Gottes Denkmal für die menschliche Würde und Wahlfreiheit. Ein Denkmal ist ja aber etwas, das erhalten bleibt oder das zumindest erhalten bleiben sollte, damit wir ihm denken. Ja? Wenn sich jemand weigert, vom großen Heiland geheilt zu werden, wird Gott diese Entscheidung respektieren. Aber was Gott nicht tun wird, ist, der Hölle zu erlauben, seine gute Welt weiter zu ruinieren. Das Bild, das auf der letzten Seite der Bibel gezeichnet wird, handelt von der großen neuen Gartenstadt. Himmel und Erde wieder verheiratet und die Hölle, die ist außerhalb der Stadt. Gottes Gnade und Barmherzigkeit besteht darin, dass er das menschliche Böse eingrenzt und nicht zulässt, dass es bis in alle Ewigkeit seine gute Welt und die sein Ebenbild tragenden Menschen zerstört. Gott respektiert die Entscheidung derjenigen, die nicht mitmachen, die sich Gottes Wiederherstellung von Himmel und Erde verweigern. Sie bleiben außerhalb der Stadt. Zusammengefasst, was die Bibel uns gibt, das ist die gute Nachricht über die Person Jesus Christus. Sie sagt uns, dass Jesus sich so sehr verpflichtet hat, die Hölle aus seiner Welt und aus dir zu entfernen, dass er für dich gelebt hat, für dich gestorben ist und dass er für dich wieder auferweckt wurde. Wende dich ihm zu und glaube diese gute Nachricht. Die Geschichte, die die Bibel erzählt, ist und bleibt herausfordernd und anstößig und schwierig. Aber es ist eine überzeugende Geschichte, die du jetzt erzählen kannst. Denn deine Freunde und Nachbarn, die nicht an Jesus glauben, die wollen alle auch das höllenfreie Leben, die Einheit von Himmel und Erde, die Eliminierung des Bösen. Dein Nachbar will letztendlich genau dasselbe, was Gott auch möchte, zum Beispiel die Abschaffung von Menschenhandel und Völkermord. Wenn du selbst erlebt hast, wie die liebende und heilende Kraft von Jesus anfängt, das Böse in dir zu entfernen und dir ein neues Leben zu geben, wirst du diese Geschichte überzeugend erzählen können. Amen.